Radio 1.
Am Wochenende ist es ja dschihadistischen Rebellen überraschend gelungen, syrische Regierungstruppen vom Machthaber Bashar al-Assad in kürzester Zeit aus der Stadt Aleppo zu verdrängen. Wie ging das denn so schnell, fragt man sich. Und warum ist dieser Krieg, der schon seit 2011 in Syrien tobt, jetzt wieder aufgeflammt? Eine mögliche Erklärung: die Unterstützer von Assad, Russland, der Iran und die Hezbollah, sind alle jeweils gerade an anderen Fronten gebunden. Und eine weitere: die Ukraine unterstützt die Dschihadisten, um russische Kräfte in Syrien zu binden. Was da jeweils dran ist an diesen Themen, erörtern wir mit dem Nahost-Experten Heiko Wimmern. Er ist Projektleiter für den Libanon, Irak und Syrien bei der International Crisis Group und lebt seit etwa 20 Jahren in Beirut. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und damit erstmal schönen guten Tag nach Beirut. Hallo, Herr Wimmern.
Ja, danke, danke. Alles gut hier.
Wie ist denn eigentlich aus Ihrer Sicht diese plötzliche, sagen wir mal, erfolgreiche Offensive zu erklären? Die Gunst der Stunde, die die Dschihadisten eigentlich nutzen, oder die Unterstützung eben durch andere Kräfte wie die Ukraine?
Ja, ich denke, da kommt einiges zusammen. Die Gunst der Stunde ist sicherlich wichtig. Wie Sie gesagt haben, schon Iran und Russland und auch Hezbollah, alle die Kräfte, die das syrische Regime in den letzten Jahren unterstützt haben, haben alle Hände voll zu tun mit ihren eigenen Problemen. Die Rebellen haben ganz eindeutig sich in den letzten Jahren seit dem Waffenstillstand in 2020 neu aufgestellt, besser ausgerüstet, trainiert, organisiert und dergleichen mehr. Die wenden jetzt Drohnen an in einer Art und Weise, mit der das syrische Militär offensichtlich große Schwierigkeiten hat. Und das sind alles Dinge, die wir vorher nicht gesehen haben. Und das syrische Regime hat wohl auch tatsächlich es versäumt, seine eigene Armee in den letzten 4 Jahren sozusagen neu zu formieren, neu aufzubauen. Die haben das immer wieder behauptet, dass sie das tun, dass sie alle diese Milizen in die Armee integrieren und dergleichen mehr. Das scheint nicht funktioniert zu haben.
Ist denn tatsächlich für Sie vorstellbar, dass es materielle, also von, sagen wir mal, Infanterieunterstützung, brauchen wir, glaube ich, nicht zu reden, aber materielle Unterstützung der Ukraine für Dschihadisten gibt, damit die Assad und seinen Verbündeten Russland tatsächlich binden? Ist das für Sie belegt oder ist das eine Mutmaßung?
Also ich habe bislang da keine verlässlichen Belege zu gesehen zu dieser These. Es würde natürlich, sagen wir mal, dem Interesse von Moskau dienen und auch dem Interesse von Damaskus, das zu verbreiten. Es würde dem Interesse von Damaskus auch dienen, mehr Aufmerksamkeit von Moskau zu bekommen und dann eben auch mehr Material zu bekommen, um sich da selber sozusagen im gleichen Lager befindlich zu beschreiben. Ich denke, was hier wesentlich wichtiger ist die Rolle der Türkei. Ich will nicht behaupten, dass das hier von Ankara gesteuert wird. Das wäre sicherlich zu weit gegangen. Allerdings ist es so, wenn man auf die Karte schaut, dann ist ja klar, dass alle Zugänge zu den Gebieten, die die Rebellen bis zu dieser überraschenden Offensive gehalten haben, liefen durch die Türkei. Da ist sicherlich viel Material über diese Grenze gekommen, ob nun mit Wissen oder mit bewusstem Wegschauen des türkischen Militärs. Sei dahingestellt, ein Teil dieser Rebellen ist ja tatsächlich auch, sagen wir mal, sehr, sehr nah dran an Ankara, hat eben auch von der Türkei abgelegtes Material sozusagen bekommen. Da ist sicherlich einiges dann auch von diesen Gruppen, die allgemein dann eher nicht als Dschihadisten beschrieben werden, an die andere Gruppe weitergegangen. Und diese Drohnen, die da verwendet werden, sind meines Wissens nach zumindest türkischer Bauart, möglicherweise nachgebaut und dergleichen mehr.
Und das findet Russland wie, die ja mehr oder weniger mit Assad einen Garanten zum Zugang zum Mittelmeer haben, indem man da unterstützt und jetzt zum ersten Mal seit 8 Jahren wieder Luftangriffe fliegen, weil ihnen offensichtlich dieser Zugang zum Mittelmeer oder auch Assad, ich weiß es nicht, so wichtig ist.
Nun, man muss jetzt erstmal sehen, wie sich das militärisch entwickelt. Der Zugang zum Mittelmeer, der ist ja nun natürlicherweise an der Küste, also sprich Latakia und Tartus. Die Rebellenoffensive bewegt sich in der zentralen syrischen Ebene. Da sind nun diese russischen Positionen erst einmal nicht direkt bedroht. Das würde natürlich anders aussehen, wenn das syrische Regime tatsächlich zusammenbricht. Assad flüchtet oder dergleichen mehr, die Rebellen dann tatsächlich auch in diese Küstenregionen vordringen. Da würde man erwarten, auch schon bevor Assad dann möglicherweise flüchtet, würde man erwarten, dass Russland dann doch irgendwann entscheidet, nun gut, wir haben da jetzt so viel investiert in diesen problematischen Verbündeten Syrien. Das sehen wir jetzt nicht so gerne, dass alles den Bach runtergeht. Es gibt ein schlechtes Bild. Also Russland hat sich damals eben 2015, 2016 als verlässlicher Verbündeter positioniert, auf den man sich verlassen kann, diktatorischer Machthaber, dass die einem den Rücken stärken, im Gegensatz zu den Amerikanern, die eben nach mancher Meinung im Jahre 2011 zum Beispiel einen Herrn Mubarak in Ägypten fallen gelassen haben. Und da hat Russland sich anders verhalten. Das war eine Botschaft, die sicherlich im Nahen Osten einige mit Interesse gehört haben oder auch in Afrika und anderen Orten. Wenn nun diese Erfolgsstory dann doch am Ende kläglich scheitert, das ist kein gutes Bild. Das kann in Moskau niemandem gefallen. Und was man hört es zumindest dort aus Moskau, dass man eine groß angelegte, amerikanisch gesteuerte Verschwörung im Gange sieht. Das ist sicherlich etwas übertrieben, aber gefallen kann denen das in Moskau nicht, das ist klar.
Jetzt hat ja Assad neben Russland und Iran eben auch einen weiteren Verbündeten quasi von ihnen, ihrem Fenster aus in Beirut, im Libanon, in Rufweite, nämlich die Hisbollah. Gleichzeitig gibt es zwischen Hisbollah und Israel gerade zwar eine Waffenruhe, aber immerhin eine bröcklige und immer wieder auch Gemetzel beziehungsweise Gefechte. Wie lebt es sich eigentlich in Beirut in so einer politischen Situation? Ist das spürbar oder ist das mehr oder weniger nur mit der Kraft der Gedanken zu erfassen und liegt nicht in der Luft?
Das liegt sehr, sehr materiell in der Luft. Also hier heute Nacht wiederum war eine Drohne über unserem Stadtviertel, die da ganz laut gebrummt hat. Ich vermute mal, das ist Absicht, weil wenn man Drohnen schickt, die wirklich was machen sollen, dann glaube ich, die wirklich etwas treffen sollen oder ausspionieren sollen, dann wird man vermutlich eine Drohne schicken, die keine Geräusche macht. Aber na klar, das merken wir hier ganz, ganz eindeutig, dass man fährt natürlich dann auch irgendwann mal durch diese Stadtviertel, die betroffen sind. Man sieht Leute, die es immer noch einige Leute, die auf der Straße kampieren. Die meisten sind natürlich in irgendeiner Weise untergebracht. Und wir verfolgen ständig die Nachrichten. Wenn es wieder einen Zwischenfall gibt, wo geht das hin? Ich habe gerade Tickets gekauft, um Weihnachten zu meiner Familie zu fliegen. Da denke ich natürlich auch trotzdem darüber nach, okay, welche von den Airlines, die jetzt gerade vielleicht wieder anfangen zu fliegen zum Airport, werden dann möglicherweise dann ihre Flüge wieder canceln, sobald da irgendetwas passiert. Und dann buchen die natürlich auch entsprechend anders. Also das ist ganz klar direkt und sehr unmittelbar spürbar.
Politik im Nahen Osten ist immer in gewisser Weise Jonglage auf dem Pulverfass mit brennenden Bällen. Also wie wird es Ihrer Meinung nach jetzt weitergehen in Syrien mit der Bitte um, ich glaube, wir könnten darüber noch eine Stunde sprechen, aber um kürzere Antwort.
Ja. Also ich denke, das hängt jetzt wirklich von der militärischen Situation ab. Es hängt auch davon ab, ob sich andere Akteure da oder ob sich die Leute, die hinter den Kräften stehen, da mehr einbringen. Ich habe gehört, dass es morgen ein Treffen geben soll in Qatar möglicherweise der Beteiligten des sogenannten Astana-Prozesses. Also das sind eben Russland, Türkei vor allen Dingen und Iran, wo man möglicherweise dann zu irgendeiner Übereinkunft kommt, dass diese Frontlinien jetzt erst einmal zum Schweigen gebracht werden. Es könnte so gehen, wenn die Rebellen nicht aufzuhalten sind, tatsächlich jetzt Homs einnehmen, wo sie jetzt in den Vororten heute sind, dann denke ich, dann ist tatsächlich die Herrschaft von Herrn Assad in Gefahr. Dann könnte es sein, dass Syrien tatsächlich zweigeteilt wird, dass die Verbindung zwischen Damaskus und der Küste unterbrochen wird. Und das wäre eine sehr bedenkliche Entwicklung aus der Sicht von Herrn Assad und aus der Sicht von Russland.
Dann bedanke ich mich für diese Ausführungen. Krieg in Syrien wieder aufgeflammt war das Stichwort. Nähere Erläuterung war, haben wir gehört, vom Nahostexperten Heiko Wimmen, Projektleiter für den Libanon, Irak und Syrien bei der International Crisis Group. Ich wünsche Ihnen eine sichere und soweit es geht gute Zeit. Alles Gute und danke für das Gespräch.
Danke, danke. Und tschüss. Bye-bye.